Jeremia. Darum soll es gehen in der Predigtreihe, die jetzt einige Wochen lang dauert. Ich freue mich drauf, mich in das Buch so reinzugraben, weil ich es noch nie in der Form gemacht habe. Und ich freue mich, euch da mitzunehmen auf diesen Weg. Meine Einladung ist an euch, dass ihr vielleicht ein bisschen mitlest zu Hause, weil dann habt ihr wesentlich mehr davon. Das Problem ist in so einer Predigt, wenn die jetzt 20 Minuten dauert, oder wie heute nur 30, weniger, dann hat man immer nur die Möglichkeit, auf wenige Verse irgendwie einzugehen. Und deswegen lade ich euch ein, diese Bilder, die im Jeremia-Buch da sind, zu Hause nochmal zu verinnerlichen. Jeremia, ein Buch der Bibel, das uns vor Augen führt, wie blind wir Menschen oft sind für das Wesentliche. Wir sehen vieles, aber das Wichtige bleibt unseren Augen oft verborgen. Davon spricht das Buch Jeremia. Jeremia, ein Buch der Tränen. Jeremia wird in der jüdischen Tradition der Tränenprophet genannt. Und zwar nicht, weil er so eine Heulsuse war, sondern weil seine Botschaft hart war. Weil das, was er mit ansehen musste im Volk, was er erlebt hat, weil das ihn zu Tränen gerührt hat. Jeremia musste ein Stück weit nachspüren, wie es Gott geht. Wie schwer es für Gott ist, sein Volk so leiden zu sehen. Und Jeremia hat in einer Phase des Volkes Israel gelebt, wo das Volk regelrecht zerbrochen ist. Jeremia, ein Buch, in dem uns Gott begegnet in seiner Zerrissenheit. Da ist auf der einen Seite der Gott, der schrecklich leidet und der überhaupt nicht versteht, warum sein Volk so sein kann. Also man sieht richtig, wie Gott hadert und fragt, ihr Menschen, wie könnt ihr so denken, wie könnt ihr so sein? Es scheint fast, als ob Gott die Welt nicht mehr versteht oder zumindest seine Geschöpfe. Gott, der ganz schwach ist. Gott, der leidet. Gott, der hadert. Irgendwie ganz menschlich. Und auf der anderen Seite ist da ein Gott, der souverän ist. Der sagt, ich habe einen Plan und ich ziehe es jetzt durch. Der starke Gott, der mächtige, dem nichts entgleitet. Also beide Seiten. Buch der Zerrissenheit Gottes. Und Jeremia ist ein Buch voller Poesie. Das ist sehr wichtig, wenn man das Buch liest. Je nachdem, was ich da vor mir liegen habe, lese ich das ja. Wenn ich jetzt einen Bußbescheid zum Beispiel bekomme, dann mache ich das so, dann lese ich den einmal durch. Richtig intensiv. Einmal, dann weiß ich, was drinsteht, dann lege ich das weg. Will ich gar nicht mehr sehen. Mir hat übrigens vorher keiner erzählt, dass die Verkehrsüberwachung in Bamberg, dass es so scharfe Hunde sind. Ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Die machen einfach einen guten Job, kann man ja auch sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bedienungsanleitung lese, dann lese ich die normalerweise gar nicht, sondern ich überfliege das nur, weil ich will eigentlich nur das wissen, wo ich noch Fragen habe. Wenn ich einen Roman lese, dann verschlinge ich den. Dann lese ich eine Sache nochmal, also ich lese einfach durch, von vorne bis hinten. Wenn ich fertig bin, lege ich es weg und lese wahrscheinlich nie mehr, außer er war so gut. Wenn ich ein Gedicht lese oder Poesie, dann lese ich das einmal und dann lese ich es nochmal und dann lese ich es nochmal. Und ich versuche die Worte und das, was da drin steht, so zu inhalieren, aufzunehmen. Dazu lädt das Buch Jeremia ein. Jeremia, das ist in weiten Teilen zumindest, ist es hebräische Poesie, Lyrik auf höchstem Niveau. Das kommt leider in der Übersetzung immer nicht ganz so rüber. Und trotzdem können wir uns auf die hebräische Lyrik einlassen, indem wir die Bilder, die da vorkommen, zu uns sprechen lassen. Jeremia ist aber nicht nur ein Buch, sondern ist auch ein Mann, den Gott gebraucht hat vor 2600 Jahren. Er war ein einsamer Wolf, seine Botschaft war eine schwierige Botschaft, und zwar deswegen, weil er musste immer gegen die Menschen predigen. Das stelle ich mir schrecklich vor, wenn ich jetzt hier vorne stehe und ich muss immer gegen euch predigen und ich euch sagen, was ihr alles nicht machen sollt und was schlecht läuft und was blöd ist. Jeremia musste gegen die Leute predigen. Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Er hat eigentlich gar nicht gegen die Leute gepredigt, sondern für sie. Aber die Bilder und die Worte Gottes, die er verwendet hat, die haben die Menschen immer gegen sich verstanden. Deswegen haben sie ihn gehasst. Deswegen haben sie ihn ausgegrenzt. Deswegen war er gefürchtet als die Opposition im Land. Und mit diesem Jeremia wollen wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Ich möchte mit euch den ersten Text angucken. Und zwar habe ich rausgegriffen Jeremia 1, 4 bis 10. Das ist die Berufungsgeschichte, die Berufungserzählung. Und ich lese einfach mal vor. Und ihr dürft mitlesen. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor den Menschen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das ist eine richtig starke Prophetenberufung, die kann sich sehen lassen. Die ist so sehr ähnlich, erinnert ganz stark an die Berufung des Mose. Und Mose, das war so der erste große jüdische oder der jüdische Prophet überhaupt. Und bei dem war es ja auch so ähnlich. Gott spricht ihn an und er ist erstmal ein wenig verwirrt und hat dann aber auch, kriegt dann Auftrag und hat dann auch eine Ausrede. Bei ihm war es nicht: Ich bin zu jung. Der hat eine andere Ausrede. Aber so ähnlich, so laufen Prophetenberufungen im Alten Testament oft ab. Bei Gideon auch so. Also wir haben es hier mit so einem richtigen Prophet zu tun. Übrigens, ein Prophet ist jemand, der für jemand anders spricht. Der die Worte eines anderen weitergibt. Also er hört Worte und er gibt sie dann weiter. Anstelle von. Und ein Prophet ist ja so landläufig, denkt man ja, so ein Prophet ist der, der in die Zukunft schaut und der weiß dann schon irgendwie alles, was so passieren wird. Das ist aber nicht der Fall, oder es ist nur dann der Fall, wenn das, was er gesagt bekommt, was mit der Zukunft zu tun hat. Er kann immer nur das weitergeben, was er kriegt. Nichts anderes. Das ist sein Job. Hören, weitergeben. Sehen, weitergeben. Und jetzt fängt es an hier, das Wort des Herrn geschah zu mir. Dieser Satz kommt oft vor bei den Propheten, bedeutet nicht, dass hier so eine SMS schnell mal reinkommt oder mal jemand kurz anruft und ein paar Sachen sagt, sondern das geschieht. Es passiert jetzt, dass Gott redet. Wie auch immer, wir wissen nicht genau, wie man sich das vorstellen muss, aber das Wort Gottes, wenn das kommt zu den Propheten, dann passiert was. Das ist wie ein Geschehen, das ist ein Ereignis. Das sind Worte, die Menschen, die sie empfangen, auch nicht mehr so schnell vergessen. Und was Gott jetzt hier sagt, in der Berufung, das wird den Jeremia sein ganzes Leben lang nicht mehr loslassen. Ich kannte dich, noch bevor ich dich im Mutterleib formte. Ich erkannte dich, steht hier. Das ist ein ganz tiefes Beziehungswort. Das heißt nicht nur, ich kenne dich halt irgendwie, sondern ich habe zu dir eine Beziehung aufgebaut. ich habe mich mit dir verbunden. Bis hin im Hebräischen zu Sex, ich bin mit dir eins geworden. Wir haben uns irgendwie verbunden. Ich kenne dich schon, da warst du noch klein. Hör mir ja oft, gell? Ich kenne dich, da warst du noch ein kleines Kind. Gott sagt, ich kenne dich noch, da warst du noch gar nichts. Warst du noch gar nicht da? Da warst du noch, da war nichts von dir da. Da wusste ich schon, wer du bist. Da hatte ich schon dein Gesicht vor Augen. Da kannte ich dich schon. Und ich habe dich geheiligt, steht hier. Ich habe dich ausgesondert und habe dich zu einem Propheten gemacht für die Nationen. Also ein Prophet von internationaler Reichweite. Warum habe ich am Anfang erwähnt oder gemeint, dass ihn dieses Wort sein ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen hat? Ist ehrlich gesagt eine Vermutung von mir. Aber ich glaube, wer jemals solche Worte hört, dass er die nicht mehr vergessen kann. Weil das genau das ist, nach was wir uns alle sehnen. Dass wir wissen, da gibt's eine Kraft, da gibt's jemand, der liebt mich. Und diese Liebe ist stärker als alles. Die ist größer als mein Leben. So wie es im Psalm 139 heißt, da schreibt der Psalmdichter, ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunklen Gestalt annahm. Mein Leben hat nicht begonnen mit der Geburt, sondern schon längst vorher. Tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Das ist ein starkes Wort, was hier im Psalm steht. Und wie oft zweifeln wir daran, dass da ein Gott ist, der uns kennt und der uns hält und der uns trägt und der uns über alles liebt. Auch Jeremia zweifelt daran. Wenn wir jetzt hier lesen, die Geschichte, diese Berufung, dann sehen wir, dass er sofort einen Einwand hat. Also Gott sagt zu ihm, ich habe dich berufen, ich kenne dich noch bevor du geboren worden bist und noch bevor du im Mutterleib warst, also noch vor der Zeugung kenne ich dich. Und wisst ihr, was das Einzige ist, was in Jeremia einfällt? Ich bin aber zu jung. Ja Gott, das hast du dir vielleicht schön ausgedacht, vielleicht kennst du mich schon so lange, aber eins hast du nicht bedacht, dass ich noch so jung bin. Bin erst 20 oder 25. Gott, das war jetzt ein wenig unüberlegt. Kommst in 20 Jahren nochmal, dann bin ich vielleicht verheiratet, dann bin ich ein Mann, der in der Gesellschaft was zu sagen hat, aber jetzt. Das ist sein Einwand. Also völlig. Wie oft zweifeln wir daran und wie oft umgehen wir diese Tatsache, dass wir von Gott gedacht sind. Einige Zeit später, im Kapitel 15, da ist der Jeremia ganz am Boden, da geht es ihm richtig schlecht und dem ging es öfter mal richtig schlecht, was mich auch nicht wundert. Und dann sagt er, so ein bisschen trotzig, wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast. Ich, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Land. Mama, warum hast du mich auf die Welt gebracht? Und er ignoriert oder vergisst oder trotzt ganz bewusst der Tatsache, dass Gott ihn berufen hat. Noch bevor seine Mutter, in seiner Mutterleib entstanden ist. Und in diesem Text in Jeremia 15, da redet Jeremia mit Gott eine Weile, oder Gott redet mit Jeremia und am Ende sagt Gott zu ihm, red nicht so einen Unsinn. Wäge doch bitte, lieber Jeremia, deine Worte besser ab. Und dann komm zurück zu mir. Es geht in unserem Leben, es geht in meinem Leben nicht um mich. Das ist die Botschaft, die der Jeremia hier auch lernt. Es geht nicht um mich. Mein Glück, meine Zufriedenheit, mein Spaß, meine Familie, meine Träume, meine Pläne für die Zukunft. Am Anfang des Auftrags von Jeremia stehen Gottes Pläne. Stehen seine Gedanken. Unsere Zeit heute ist voll mit Ratschlägen, wie wir unser Leben gut gestalten können, wo wir unser Glück finden und wo wir vor allem unseren Lebenssinn finden. Also es gibt zahlreiche Bücher und Fernsehsendungen und oft ist es so, wenn man diese Ratgeber hört, liest, aufschlägt, dann findet man oft das gleiche Prinzip. Auch viele christliche Ratgeber sind so aufgebaut, nämlich immer die Frage, wer bin ich, was kann ich, was will ich, was sind meine Neigungen, meine Träume, meine Pläne, was sind meine Gaben, meine Fähigkeiten. Ich fange immer bei mir an. Es fängt immer bei mir an. Ich frage ich. Ich finde es gar nicht verkehrt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schön. Mal so zu denken, was hat Gott in mich hineingelegt? Was ist da da? Und dann anfangen, das zu entwickeln. Finde ich ganz schön. Aber fangen wir damit nicht immer am falschen Ende an, zu fragen und zu suchen? Satteln wir dann nicht immer das Pferd von hinten auf? Als ob ich wissen könnte, was der Sinn meines Lebens ist. Ich fange bei mir an und wenn ich jetzt so spekuliere und überlege und die Puzzleteile alle richtig zusammensetze, dann kriege ich danach ein gutes Bild und weiß, na, das bin ich, das kann ich, so ist es. Aber vergesse ich da immer nicht immer diese Tatsache, dass ich deshalb bin, weil Gott mich gedacht hat? Die Bibel ist kein Selbsthilfebuch, sondern die Bibel sagt mir, von wem her ich bin und für was ich bestimmt bin. Paulus sagt mal im Kolosserbrief, denn in Christus ist alles erschaffen worden, und zwar alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Die Israeliten, wenn man jetzt das Buch Jeremia, wenn man da weiterliest, die Bilder, ich habe mich jetzt vor allem mit den ersten beiden Kapiteln beschäftigt, dann merkt man, die Israeliten haben das total vergessen. Sie haben vergessen, von wem her sie sind. Die haben angefangen, andere Götter auch gut zu finden und zu sagen, ein Gott ist gut, 10 sind besser. Kann es sein, dass der eine gar nicht alles abdeckt? Dann hast du einen Gott und der kümmert sich vielleicht überhaupt nicht um die Landwirtschaft, aber die ist ja so wichtig für uns. Und da haben doch die Ägypter haben doch einen tollen Gott und die Kanaaniter haben doch einen tollen Gott, der sich genau darum kümmert. Und auf jeden Fall haben die sich da etwas haben expandiert, jetzt göttermäßig. Und es gibt einen Vers, der ist sehr bekannt, der steht in Jeremia 2. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und die kein Wasser geben. Das ist ein ganz zentraler Vers. Das ist so ein Bild. Lasst uns kurz auf dieses Bild, das noch auf uns wirken. Was steht da eigentlich? Woher bekommt der Mensch Wasser? Und wie kann man Wasser sammeln, damit man für später eins hat? Das sind Fragen, die uns jetzt nicht so beschäftigen, außer ihr habt einen großen Garten. Aber wenn ihr in der Wüstenregion lebt oder im Orient oder in Afrika, sind es sehr, sehr wichtige Fragen. Ganz zentrale Fragen. Woher kriegen wir Wasser? Und jetzt sagt Gott in diesem Vers, in diesem Bild, da ist eine Quelle. Und diese Quelle, die macht nichts anderes, was jede Quelle macht. Sie sprudelt und da kommt Wasser raus. Ganz viel Wasser. Und immer ständig, also die sprudelt einfach, die hört nicht auf zu sprudeln. Was machen jetzt die Israeliten in der Wüste? Es sprudelt, es sprudelt, es sprudelt und die denken sich, ist ja schön und gut, aber wir suchen mal nochmal woanders. Können wir nochmal woanders auch gutes Wasser geben? Wäre jetzt blöd, sich auf die eine Quelle da festzulegen. Wir gucken anderwo. Und Gott findet es schlichtweg dumm. Gott steht da und versteht es nicht. Ihr habt hier eine Quelle und ihr sucht verzweifelt nach Wasser, als wäre die Quelle nicht da. So, habt ihr sie noch alle? Das ist die erste Sünde, die erste Dummheit, die sie begehen. Die zweite Dummheit ist folgende. Sie machen sich rissige Zisternen. Also sie versuchen das Wasser, was vom Himmel kommt, irgendwie zu sammeln. Und dann macht man sich irgendwie so eine Zisterne, mauert man sich da in den Boden rein, wo man das Wasser dann schön sammeln kann. Problem, die Zisternen sind rissig. Die halten das Wasser nicht. Also es läuft immer unten weg. Habt ihr schon mal Wasser aus dem Sieb getrunken? Ich habe mir überlegt, ich möchte euch das gerne vormachen, aber das gibt da eine Riesensauerei, dann kriege ich nur Stress. Aber total bescheuert einfach. Das Wasser fließt weg und das Einzige, was unten übrig bleibt, ist so der Bodensatz. Das dreckige, schmutzige, abgestandene Dreckswasser, was da noch drin steht. Ihr Israeliten, verlasst die lebendige Quelle. Erstes Problem. Zweites Problem, ihr sauft den dreckigen Rest aus der Zisterne. Den kratzt ihr da noch raus. Igitt. Und die Israeliten merken es nicht. Und Gott steht da und schüttelt mit dem Kopf und sagt, das gibt's nicht. Warum habt ihr die Quelle verlassen? Die merken das nicht. Die merken überhaupt gar nichts. Die denken, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir haben den Tempel. Da wohnt Gott. Uns kann keiner was. Und selbst wenn der Jeremia mit seinem Gewafe irgendwie kommt und sagt, dass die Babylonier kommen und euch platt machen werden, haha, wir haben den Tempel. Das hat er vergessen. Wir haben Gott auf unserer Seite. Das hat er vergessen. Wir haben die Opfer. Wir haben die Vergebung. Und sie sind so stolz und so überheblich und saufen Wasser aus der Zisterne. Den letzten Bodensatz. Anstatt zur Quelle zu laufen. Das ist ein sehr eindrückliches Bild. Das Schlimme mit diesem Bild ist, je länger du hinschaust, desto mehr führt es dir vor Augen, dass es was mit dir zu tun hat. Desto mehr finde ich mich in diesem Bild wieder. Es ist eine Riesengefahr für uns Christen, dass wir denken, wir hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Wir hätten es kapiert. Wir haben doch Gott. Wir sind doch Gemeindechristi hier in Bamberg. Wir sind doch die Guten. Wir haben es doch kapiert. Und merken überhaupt nicht, wie wir Wasser aus Zisternen trinken, anstatt zur Quelle zu laufen. Und zwar immer wieder und immer wieder. Schluck für Schluck. Becher für Becher. Tag für Tag. Und dazu lädt uns Jeremia ein. Er sagt, kommt doch zur Quelle. Lauft doch nicht zu anderen Dingen, die euch mehr geben wollen. Denkt nicht, ihr hättet's. Sondern sucht mich, sagt Gott. Sucht mich immer wieder und immer wieder. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und zuvor möchte ich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Jeremia-Buch, was so eindrücklich in unser Leben auch reinsprechen will, was uns korrigieren will, uns herausfordern will. Ja, und Vater, du hast mich getroffen mit diesem Bild der Quelle und der Zisterne. Du führst uns vor Augen, Herr, wie blind wir oft sind, wie wir zu den falschen Dingen rennen und denken, sie können uns erfüllen und sie können uns mehr geben. Wie wir vor lauter Überheblichkeit uns gar nicht mehr ausstrecken nach dir. Wo wir denken, wir bräuchten dich überhaupt nicht mehr, weil wir sind ja schon erlöst. Wir sind ja schon gerettet. Dabei sehne ich mich danach, dass du mich immer wieder rettest, dass du mich immer wieder erlöst, dass du mich immer wieder rausziehst aus falschen Gedanken und aus falschen Handlungen, die mich und andere zerstören. Herr, ich danke dir, dass du uns gnädig bist. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, jetzt auch im Abendmahl, dass du uns einlädst.